ein kurzer Überblick über neue systemische Therapieoptionen beim metastasierten Mammakarzinom. Wie Sie alle wissen, der häufigste bösartige Tumor der Frau in der westlichen Welt, wird jede achte im Laufe ihres Lebens mit dieser Diagnose konfrontiert. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Modellhaftigkeit dieses Tumors im Sinne von Therapieoptionen, die wir Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten, seit den 70er Jahren circa, begonnen haben, auch fortsetzen können, wofür die entsprechende Grundlagenforschung notwendig ist, aber noch viel wichtiger dann die Umsetzung der Ergebnisse in die klinische Routine, um hier die Prognose der Betroffenen zu verbessern, sodass ich jetzt also nicht auf Einzelnes eingehen werde, sondern in die drei neuen Therapieprinzipien, die sich in den letzten ein, zwei Jahren herauskristallisiert haben, vorstellen werde und die Weiterentwicklung eines bereits alten, aber revolutionären Therapiekonzepts zeigen. Vielleicht kurz zur Einstimmung. Sie alle wissen, Brustkrebs ist nicht eine Erkrankung, sondern schon heute zumindest fünf therapierelevante Untergruppen, wahrscheinlich sind es viel mehr, und unsere sogenannten fünf Untergruppen kann man auch noch weiter aufteilen, aber das ist sozusagen das, was heutzutage relevant ist, denn durch bioptische Abklärung jedes suspekten Tumors in der Brust gelingt es durch entsprechende immunhistochemische und mittlerweile auch molekularbiologische Verfahren, diese fünf Untergruppen herauszufinden bzw. zu definieren oder zuzuordnen. Warum ist das so wichtig? Ja, ich habe schon erwähnt, weil es eben therapierelevant ist und es einen Unterschied darstellt, ob es sich um hormonabhängige oder unabhängige Tumore, immunabhängige, unabhängige oder eben völlig basalartige Tumore, die nach derzeitigem Kenntnisstand keine therapeutischen Angriffspunkte spezifischer Natur haben. Und das ist wieder so wichtig, weil diese fünf Untergruppen eine deutlich unterschiedliche Prognose haben. Hat man das Glück, Anführungszeichen, wenn man schon so eine Erkrankung hat, das relative Glück, einen hormonabhängigen Tumor zu haben, so ist die Prognose relativ gut. Wobei ich jetzt nicht den Spontanverlauf meine, der seit vielen Jahrzehnten Gott sei Dank nicht mehr notwendig ist, sondern aufgrund auch der therapeutischen Möglichkeiten der antihormonellen Therapiemanipulation. Doch muss man prinzipiell dazu sagen, auch wenn diese Prognose relativ gut ist, heißt das nur, dass die Betroffenen relativ lange mit der Erkrankung und der richtigen Therapie leben können, aber trotzdem letztendlich alle an dieser Erkrankung, wenn sie einmal metastasiert ist, versterben müssen, weil es immer noch eine inkurable Situation ist und damit eine unbefriedigende, sodass wir auch in den Hormonabhängigen natürlich entsprechende Therapieoptionen brauchen, um die qualitativ hochwertige Überlebenszeit zu verlängern. Und ich werde Ihnen das dann auch an diesen neuen Entwicklungen zeigen. Wenn man nicht so viel Glück, Anführungszeichen, hat, einen hormonabhängigen Tumor zu haben, so einen unabhängigen zu haben, so macht es einen großen Unterschied, ob der immunabhängig ist oder nicht. Früher hat man gesagt, und das ist die Kurve von früher, wenn man HER2-positiv ist, das sind so 10-15% aller Mammatumore, hat man gesagt, um Gottes Willen die Arme, so bis in die Anfang der 90er Jahre, wo man es erkannt hat. Weil die Prognose ist doppelt so schlecht, die Aggressivität ist doppelt so stark, der Verlauf ist doppelt so schnell. Aber durch die Entwicklung von anti-HER-gerichteten Therapieoptionen hat sich diese sehr schlechte Prognose eigentlich Richtung Luminal A, zwischen Luminal A und B angesiedelt, und wir haben die Prognose umgedreht im Sinne der Patientin. Aber die letzte Gruppe, die sogenannten Triple-Negativen, auch ungefähr 12-15%, sind heute noch aufgrund der fehlenden therapeutischen gezielten Angriffspunkte immer noch mit einer wahnsinnig schlechten Prognose. Die Überlebenszeiten nach Auftreten einer Metastasierung von 6, 12, 18 Monaten sind als Maximum zu nennen. Und auch sehr häufig zentralnervöse Metastasierung etc. Nun, also das macht einen Unterschied, welche Art des Brustkrebs vorliegt. Und so können wir eben grob einteilen, wenn ein metastasiertes Mammakarzinom vorliegt, entweder hormonabhängig oder unabhängig und oder immunabhängig oder beides, das sagen wir so im saloppen Klinik-Jargon triple positiv, oder eben triple negativ, wo wir nur die zytostatische Chemotherapie haben. Und lassen Sie mich das HER2-positive Mammakarzinom kurz hin und die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen. Seit Mitte der 90er Jahre können wir ja diese zellmembranständigen Moleküle angreifen, wohingegen Chemotherapie umgerichtet und für uns teilweise noch immer unverständlich verschiedene DNA-aktive Modulationen auswirkt und die Zelle so umbringt, haben wir hier einen spezifischen Mechanismus, in dem eben das HER2-Molekül, das zellständige, mit entsprechenden Anti-HER2-Antikörpern zum Beispiel vom Zelläußeren her oder auch von innen her mit Anti-HER2 unterbrechenden Signaltransduktionskaskaden wirksamen Medikamenten, die HER2-vermittelte Malignität unterbinden können. Und wir haben auch durch das Kennenlernen und das Lernen am HER2 viele andere, und hier nur beispielhaft dieses RAS, diesen RAS-Pathway dargestellt, andere Zellzyklen, Signaltransduktionswege erkannt, mit denen wir interferieren können. Und so ist es damals, Mitte der 90er Jahre, erstmals gelungen, mit einer biologischen Antikörpertherapie humane Krebszellen des Mammakarzinoms zu eradizieren, zu behandeln. In Kombination mit Chemotherapie wirkt das noch viel besser, weil diese zwei Therapieprinzipien synergistisch einander ergänzen. Und was tut sich? Ist HER2 so wie ein Medikament? Es wirkt eine Zeit lang, das Trastuzumab als Anti-HER2, und wenn es nicht mehr wirkt, dann wechselt man das Medikament, so wie es bei Zytostatika macht oder auch bei Antibiotika. Wenn Resistenzen kommen, muss ich das Antibiotikum wechseln. Nein, das ist hier nicht so. Sie sehen hier eine prospektive Kohortenstudie. Die untere Kurve sind die, die nur einmal Trastuzumab mit Chemotherapie bekommen haben und bei Progression dann nur mehr Chemo- und Hormontherapie, je nachdem, was gepasst hat. Die obere Gruppe ist jene, die das Trastuzumab immer weiter bekommen haben und bei Progression nur den Synergiepartner gewechselt hatten, also eine andere synergistische Chemotherapie dazu bekommen haben. Und so ist es gelungen, Sie sehen die Überlebenskurven, die wir von links nach rechts sehen, entsprechend zu verlängern, sodass wir heutzutage schon aufgrund dieser Therapieoption von einem mittleren Überleben von damals 12 bis 18 Monate, heute von 5 bis 6 Jahren sprechen. Das heißt, es gibt Patientinnen, die 6, 8, 10, 12 Jahre mit ihrer metastasierten Erkrankung unter laufender Anti-HER2-Therapie und guter Lebensqualität leben. Also Leben mit Krebs ist nicht mehr für diese Untergruppe Zukunft, sondern ist Tatsache. Aber trotzdem wollen wir es noch weiter verbessern. Und man hat erkannt vor einigen Jahren, dass ein weiterer Antikörper, der gegen das HER2 gerichtet ist, sehr aktiv ist. Wenn das Trastuzumab an dieser Domäne 4, sagen wir, des HER2-Moleküls angreift, so macht ein anderer Antikörper namens Pertuzumab an der Domäne 2 seinen Andockmechanismus. Das ist die Dimerisierungsnase des Moleküls, weil HER2 wird dann nur aktiviert, wenn es mit einem anderen HER2 oder HER3, HER4 dimerisiert. Und das funktioniert aber dann nicht, wenn Pertuzumab im Spiel ist. Also HER2 wird von Trastuzumab hier attackiert. Wenn ich zusätzlich Pertuzumab gebe und die Dimerisierungsstelle blockiere, dann kann HER3 zum Beispiel nicht andocken, aber HER2, HER3 wäre eine ganz schlimme Kombination, um die Aggressionspotenzen dieser Zelle zu vervielfachen. Also ein Dimerisierungshemmer, und funktioniert das in der Klinik? Ja, das funktioniert. Patientinnen, die mit Trastuzumab und Chemotherapie behandelt wurden, die untere Kurve in der Vergleichskontrollgruppe, oder jene, die mit der Doppelmodulation Pertuzumab, Trastuzumab, Chemotherapie behandelt wurden. Und Sie sehen hier wieder de facto eine deutliche und nicht nur signifikante, sondern klinisch relevante 15,7-monatige Verlängerung im Mittel der progressionsfreien Zeit und in der Folge auch Überlebenszeit. Das ist die längste bis dato jeweils darstellbare Überlebenskurve von HER2-positiven metastasierten Brustkrebspatientinnen. Und das ist der nächste Schritt. Wir können also das mittlere Überleben wieder um 1,5 Jahre verlängern nach Einführung des Pertuzumab, und entsprechend rasch wurde es registriert. Und noch etwas war wichtig. Man kann natürlich diese Therapien auch neoadjuvant präoperativ einsetzen im kurativen Setting. Da gab es diese vierarmige NIOS-4-Studie, die Chemotherapie mit Trastuzumab, Pertuzumab oder Doppelmodulation getestet hat, aber eine vierte Gruppe hatte nur Trastuzumab, Pertuzumab, keine Chemotherapie, nur zwei Antikörper präoperativ bei einem hochmalignen Tumor, und die Kombination Chemo-Doppelmodulation eine sehr hohe komplette Ansprechrate. Aber was für mich sozusagen exemplarisch noch viel wichtiger ist, es wurde bewiesen, dass zwei Antikörper alleine, ohne jegliche Chemo- oder Hormontherapie, bei 17% der Patienten dann eine komplette Eradikation der Tumorzellen bewirken können. Also eine rein biologische Therapie ohne Zytostatikum. Das wird natürlich auch weiter verfolgt, und wir haben mittlerweile auch Schema da, wo wir diese zwei Antikörper im Verlauf der Metastasentherapie durchaus auch für viele Monate einsetzen können, ohne toxische Chemotherapie mitverwenden zu müssen. Jetzt ist das aber leider auch nicht kurativ, also es soll weitergehen. Und sehr findige Menschen haben sich gedacht, dieses Prinzip HER2-Anti-HER2 ist ja genial. Das dockt ja ganz spezifisch an diesem Molekül an. Was ist, wenn ich dieses Antikörper kopple mit einer toxischen Substanz, sodass ich den Antikörper als Vehikel nur verwende und das Trastuzumab wurde mit einem Linker, mit einem sehr, sehr toxischen Chemotherapeutikum, einem Maytansin-Derivat, dem Emtansine, verbunden. Das Emtansine wurde in den 60er, 70er Jahren systemisch probiert. Das geht aber nicht systemisch zu verabreichen, weil es viel zu toxisch ist. Lebertoxisch, hämatotoxisch, das wurde verlassen. Aber hier haben wir eine mögliche potenzielle spezifische Zelltherapie. Und so wurde dieses Trastuzumab-Emtansine oder TDM1 kurz klinisch getestet. Das Prinzip soll so sein, der Antikörper dockt an am HER2, wird dann internalisiert, wie alles, was andockt, und erst intrazellulär wird das hochtoxische Zytostatikum, aber nur in der Tumorzelle, fast selektiv freigesetzt und vergiftet von innen heraus die Zelle unter weitgehender Schonung normaler Zellen, weil die ja nicht übermäßig HER2 tragen. Sodass das also eine Art trojanische Pferdeffekt, wenn Sie so wollen, ist, unerkannt Einschleusung der Krieger, und dann, wenn sie drinnen sind, schlüpfen sie heraus und können das von innen zerstören. Funktioniert das? Theoretisch sehr gut. Funktioniert es auch klinisch? Na, genauso gut. Sie sehen hier wieder die entsprechende Überlebenskurve, auch wieder von Patientinnen, die vorher schon Trastuzumab und Chemotherapie hatten. Die wurden mit einem damaligen Standardschema, damalig heißt drei Jahre, vor drei Jahren, also wir reden in sehr kurzen Zeitabständen, aus einem Capecitabine und Lapatinib behandelt oder mit dem damals neuen DDM1. Und Sie sehen hier, dass wir auch wieder eine Verdoppelung der medianen Zeit bis zur Progression gebracht haben und auch einen Survival-Benefit gezeigt werden konnten. Also dieses neue Therapieprinzip, das jetzt auch mit anderen Substanzen und anderen Antikörpern, auch in anderen Indikationen versucht wird, ist genial und hat wieder dazu geführt, dass wir unser therapeutisches Repertoire bei der Anti-HER2-Therapie verbreitern konnten. Und Sie sehen hier, dass das eben nicht nur ein Aufhalten der Progression ist, sondern auch ein deutliches, signifikantes Verlängern des Überlebens. Denn wir haben hier im Median von der damaligen Standardtherapie 2 Jahre, was ja auch schon sehr viel ist. Und bei der Auswertung war das der Median noch gar nicht erreicht von DDM1. Also das hat zur raschen Zulassung geführt und alle Patienten, die betroffen sind, haben natürlich seit 2 Jahren die Möglichkeit, dieses innovative und höchst intelligente Medikament, wenn sie es brauchen, zu bekommen. Unter gleichzeitiger minimaler Toxizität, da gibt es nicht einmal Alopezie, da gibt es fast nicht Hämatotoxizität, da gibt es überhaupt keine gastrointestinale Toxizität. Also Anti-HER2 gibt es einiges Neues. Wir sind zwar noch nicht kurativ, aber wir können vieljährige Überlebenszeiten bei guter Lebensqualität bei vielen Patientinnen induzieren. Wie schaut es bei der zweiten und eigentlich größten Gruppe aus, der luminal-positiven Östrogen- oder Progesteronrezeptor-positiv? Das betrifft ja so 50-70% aller Mammakarzinome. Nun, auch da tut sich einiges. Ich habe es eingangs schon erwähnt, durch Erkennen der verschiedenen Signaltransduktionswege und wie sie miteinander zusammenhängen, konnte man schauen, dass wenn Zellen auf einen Aromatasehemmer, der schon seit vielen Jahren zur Verfügung steht, resistent werden, dass ich versuche, einen Resistenzmechanismus zu überwinden oder zu durchbrechen. Und dieser mTOR-Pathway hat hier eine besondere Bedeutung. Wir kennen das seit langem aus der Transplantationsmedizin, wo wir schon mTOR-Inhibitoren zur Immunsuppression lange verwendet haben. Und das Everolimus, eine dieser Substanzen, wurde eben auch beim Mammakarzinom, wenn es bereits hormonresistent war, gegen Aromatase immer einzusetzen. Und mit dem Versuch, die Resensibilisierung der Zellen auf Antihormontherapie, die gleichzeitig verabreicht wird, zu erreichen, Durchbrechung eines Resistenzmechanismus. Dieses Everolimus, wie gesagt, ist oral verfügbar und seit langem bekannt aus der Transplantationsmedizin. Und schauen Sie sich die Kurven an, die entsprechende Bolero-2-Studie konnte zeigen, dass im Vergleich zur Zweitlinien-Standardtherapie Exemestane, ein Aromatase-Blocker, die Zugabe des Everolimus eine von Beginn an, vom 3-Monats-Beginn an, deutliche und weit auseinanderklaffende Überlebens- bzw. progressionsfreie Überlebenswahrscheinlichkeit bringt. Das ist auch ein Durchbruch gewesen, weil ein völlig neues Therapieprinzip Eingang gefunden hat in die Mammakarzinom-Therapie. Und parallel dazu, ein bisschen zeitversetzt, ist ein anderer Mechanismus oder Pathway, der CDK4-6-Pathway, beforscht worden und die translationale Forschung dann in die Klinik umgesetzt. Wachstumsfaktorrezeptoren geben wieder ein mitogenes Signal, das in dem Zyklin-D-Kreislauf wirksam ist, und eine zyklinabhängige Kinase 4-6 ist dafür verantwortlich, dass hier der Zellzyklus-Arrest in der G1-Phase vonstatten gehen kann. Es ist also eigentlich keine Immuntherapie, ganz im Gegenteil, es ist eine zytostatische Therapie, dass er also die Zellen an ihrer Teilung hemmt, weil es einen G1-Arrest bewirkt. Und Paloma 3, vor einem ganz kurzen paar Monaten präsentiert in der prospektiv randomisierten Studie, zeigt eben, dass eine Standardtherapie mit Fulvestrant, mit oder ohne Palbociclib, wie dieser erste, der in die Klinik kam, erste CDK4-6-Inhibitor heißt, wie die Wirksamkeit ist, große Studie. Und Sie sehen, dass die Kurven fast noch beeindruckender sind als beim mTOR. Man hat sogar den Eindruck, dass sich hier nach einem halben Jahr eine Art Plateau mit Langzeitansprechen vieler Patientinnen bildet. Also solche Kurven haben wir schon bei Mammakarzinom noch selten gesehen, außer beim HER2-Positiven, aber nicht beim Luminal-Positiven. Und das wurde entsprechend gewürdigt, indem es in den USA schon ein Rapid-Approval-Verfahren gegeben hat. Dadurch haben auch wir Zugang zu Palbociclib, und es gibt auch in Österreich und in Europa entsprechende Name-Patient-Programms, und es wird jetzt im dritten Quartal oder ersten Quartal nächsten Jahres auch in der Europäischen Union breit zur Verfügung stehen. Auch wieder schön daran, fast nebenwirkungsfrei. Es macht eine gewisse Leukozytendepression, aber ohne Infektionsassoziation und macht sonst im Wesentlichen keine Nebenwirkungen, sodass wir eine Hormon-Zytostase-Therapie haben, die fast nebenwirkungsfrei ist und eine große Chance auf Langzeitansprechen bietet. Die neueste Entwicklung, da gibt es noch keine guten Daten, also keine klinisch guten Daten, aber sehr vielversprechende präklinische Daten, ist das Erkennen und Ausnutzen eines weiteren Mechanismus, des sogenannten Programmed Cell Death One Pathway. PD-1 sitzt auf T-Zellen, aber auch auf Stromazellen und ist ein Rezeptor, der dafür verantwortlich ist, dass die T-Zelle aktiv sein kann und Zellen vernichten kann. Die Tumorzellen sind aber so gescheit, dass sie einen PDL, einen PD-Liganden haben, der mit dem PD koppeln kann und den dann inaktiviert. Und sozusagen die Aktivierung des T-Zell-Lymphozyten, der will ja, der geht hin in den Tumor als tumorinfiltrierender Lymphozyt, aber er kann nichts zerstören, weil er von der Tumorzelle durch PD-Ligand gehemmt wird. Was ist, wenn ich diese PD-PDL-Bindung zerbreche mit Antikörpern, sodass ich den T-Zell-Aktivator wieder zum Tragen bringen kann? Und einer dieser vier klinisch in Entwicklung befindlichen ist das Atezolizumab. In dem Fall ist es ein PDL1-Ligand. Sie sehen hier die T-Zelle mit ihrem PD. Und PDL1 will PD binden, kann es aber nicht, weil mein therapeutisch eingesetzter Antikörper es verhindert, sodass die T-Zelle aktiv bleibt oder wieder aktiv wird. Und in Monotherapie gibt es zwar bescheidene Ansprechraten, aber es ist Proof of the Principle sehr wohl objektive Response, aber noch viel deutlicher ist, dass wenn ich dieses Atezolizumab mit zum Beispiel Paclitaxel, einem Zytostatikum, verbinde, hier haben Sie Ansprechraten bei ausbehandelten Patienten, also bei stark vorbehandelten Patienten, die in der Größe von 90% sind, dosisabhängig bis zu 90% ansprechen bringen, mit sehr hohen Raten an objektiven Remissionen. Und deswegen gibt es jetzt die erste Phase-3-Studie, auf der auch Österreich und wir federführend mitmachen, eben die Kombination versus der Monotherapie Paclitaxel wöchentlich, Nab-Paclitaxel in diesem Fall, plus minus Atezolizumab. Also wenn das auch relativ nebenwirkungsfrei entsprechend in 2 Jahren, kann man schätzen, gibt es die ersten validen Ergebnisse, dann haben wir eine vierte Möglichkeit durch rationales Erkennen von zellzyklusregulierenden Funktionen hier therapeutisch einzugreifen, und wichtig auch hier nicht vorbehandelte Patienten. Also die Entwicklung geht entsprechend weiter. Es sind eine ganze Reihe von solchen Substanzen, die hier weiterentwickelt werden, sodass ich zum Schluss kommen möchte. Wir haben also durch die Möglichkeit von weiterem Tumorprofiling, durch Genomics und Proteomics, das Charakterisieren, Erkennen von Pathways, entsprechende Gegenmechanismen und Gegenstrategien zu entwickeln. Wichtig sind prädiktive Therapie, Ansprech, Biomarker, neue Zielstrukturen, um eine individualisierte, personalisierte Therapie in naher Zukunft vielleicht erlauben zu können. Und das aber prinzipiell bei Mammakarzinom, alles das, was ich Ihnen gezeigt habe und das, was noch kommen wird, gewirkt hat, sieht man daran, Wenn man sich unsere Inzidenz- und Sterblichkeitsstatistik anschaut, Bevölkerung von ca. 8 Millionen Brustkrebspatienten, ca. 5.500 pro Jahr, also eine von 8 Frauen. 1983 war die Inzidenz 56 von 100.000, pro 100.000. Die ist gestiegen, das wissen wir weltweit, westliche Welt, 76 von 100.000 jetzt, aber, und das ist der große Unterschied, 1983 mussten 23 von diesen 100.000 sterben, Mortalität 1.500 Frauen in Österreich, jetzt sind es nur mehr 16 pro 100.000, also ein gutes 30-40% Reduktion der Mortalität trotz steigender Inzidenz, das hauptsächlich auf der Weiterentwicklung der systemischen Therapieoptionen beruht. Ich hoffe, und ich habe mich bemüht, es in eine Nutshell zu bringen, die Zukunft ist da beim Mammakarzinom. Wir haben einen exponentiellen Wissenszuwachs. Die klinische Entwicklung hinkt fast nach, aber durch ABCSG und andere Studiengruppen, auch internationaler Art, gelingt es uns doch relativ rasch, diese vielversprechenden Therapieoptionen rasch an die Patientin zu bringen. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen fasse ich die Kommentare, die durchaus zahlreich gekommen sind, während Professor Steger gesprochen hat, ein bisschen zusammen. Also erstens danke für das Lob. Es war Lob fürs Format, Lob für Professor Steger. Alles wunderbar. Aber es sind auch eine Reihe spezifischer Fragen. Also bei den TDM1-Daten hat ein interessierter Blogger gefragt, auf welche Studie sich sozusagen die Präsentation diesbezüglich bezieht.
Die ich präsentiert habe, ist die sogenannte Emilia-Studie, das kann man googeln.
Okay, eine sehr wichtige Frage ist, sind diese ganzen schönen neuen Therapien jetzt alle schon verfügbar oder wie sind sie, in welcher Weise, in welchem Zeitplan? Wo in Österreich werden sie verfügbar?
Alle der genannten Therapien sind verfügbar, bis auf die allerletzte, das Atezolizumab, wie ich erwähnt habe, in der ersten klinischen Studie. Das wird ein Horizont von 1,5 bis 3 Jahren sein. Alles andere ist verfügbar und die Entscheidung, wer wann welche Therapie bekommt, wird in interdisziplinären Tumorboards getroffen. Für die systemische Therapie dann hauptverantwortlich der medizinische Onkologe bzw. Gynäkologe. Gemeinsam mit allen Dingen, die wir brauchen, Pathologie, Radiologie, um das festzulegen. Aber es ist eine gemeinschaftliche Tumorboard-Entscheidung, wer welche Therapie bekommt.
Okay, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank.